Wir haben heute ein straffes Programm. Fünf Punkte habe ich für euch, die aber relativ kurz sind. Also zumindest die Überschriften sind kurz. Und zwar: Warum, was, Bild und Beispiele, wo und wie. Also Cherra, Chi, Messalha, Koja, Chetur. Jetzt muss ich gucken, wer noch da ist. Spanisch haben wir nicht, Englisch haben wir auch nicht, aber Russisch. Pachemu, Sto, Primär, Gidje, Kak. Oder Holländisch haben wir, genau, Niederländisch. Warum, wat, forbelden, war, net zu. War das, ging das so? Ja, ging so, ne? Alles klar. Ich beginne mal mit der ersten Überschrift und dann führe ich euch so langsam rein. Das Warum, Punkt 1. Aus der Endzeitrede von Jesus auf dem Ölberg, Ölberg übrigens der Ort, an den er eines Tages zurückkehren wird, hat er Folgendes gesagt, und zwar gesprochen in der Passionswoche, ja, um euch so ein bisschen mit hineinzunehmen, wie war die Umgebung, wie war das Setting. Markus 13, Vers 28 bis 37. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wacht. Also, wenn das geschieht, also was für ein zuckersüßes Bild, ja, mit diesem treibenden Feigenbaum. Aber was ist mit das gemeint? Das lesen wir in der Endzeitrede davor, was mit das gemeint ist. Verführer, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Unruhen, Sonnen- und Mondfinsternis, fallende Sterne, Verrat, Wegführung, Auslieferung, Schläge, Mord, gehasst werden um seines Namens willen. Jesus. Jesus, der diese Endzeitrede am Ölberg hält. Am Ölberg, mit Blick auf den Garten Gethsemane, spricht er, Jesus, in dieser Rede folgende Worte: Wacht und betet. Triggert das bei euch was? Am Ölberg mit Blick auf Gethsemane spricht Jesus die Worte: Wacht und betet. Wenige Tage später wird Jesus diese Aufforderung an seine Jünger wiederholen. Matthäus 26, Vers 41: Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus in Gethsemane, kurz vor seiner Gefangennahme. Welche Emotionen kommen da bei euch hoch? Was spürt ihr, was fühlt ihr, wenn ihr darüber nachdenkt? Wenn ihr an diese Zeit nachdenkt vor dem Wiederkommen? Hoffnung? Angst? Ungeduld? Jürgen hat es vorhin gesagt, es ist letzter Sonntag des Kirchenjahres. Ja, die Kulturgesellschaft sagt Totensonntag, wir sagen Ewigkeitssonntag. Und wir wissen, der Tod in Ewigkeit ist nur eine Option. Die andere Option, die Alternative, ist Leben in Ewigkeit. Fakt ist, welche Option auch immer auf dich zutrifft, ewig wird sie sein. Und der einzige Weg zum Leben ist Jesus. Amen, liebe Geschwister. Okay, jetzt könnte ich Schluss machen. Also, wer sich jetzt langsam überfordert fühlt, der kann geistig abschalten, sich auf seine grüne Wiese zurückziehen. Aber es kommt noch ein bisschen was. Noch bevor Markus letzte Woche seine flammende Predigt zum Thema verfolgte Christen gehalten hat, hatte ich den Impuls, über ein Thema zu sprechen, was in eine ähnliche Richtung geht, aber ergänzend ist. Und ich weiß, dass die Predigt letzten Sonntag schwere Kost war, ja, und für den einen oder anderen auch schwer zu verdauen. Und wenn das, was ich heute euch sage, so ein bisschen an das anknüpft, dann versteht bitte, dass der Wunsch dahinter steckt, euch bestmöglich vorzubereiten. Euch bestmöglich vorzubereiten auf das, was ist und auf das, was vielleicht noch kommt. Oder was mit Sicherheit kommt, aber wo die Frage ist, wie viel von dem werden wir noch erleben. Das Oberthema lautet, was trägt bis zum endgültigen Advent? Also welche Fähigkeiten, welche Werkzeuge brauchen wir Christen eigentlich, um zu bestehen? Und das wird wohl eine Predigtreihe werden. Kennt ihr das? Ihr lest einen Bibeltext oder betet ein Gebet und nach dem x-ten Mal kommt auf einmal eine neue Perspektive dazu. Kennt ihr das? Mir ist das letzten Sonntag passiert mit einem Gebet, was ich in meinem Leben ungefähr mehr als 1500 Mal gesprochen habe. Und erlöse uns von dem Bösen. Und erlöse uns von dem Bösen. Aus dem Vater unser. In welcher heilen Welt habe ich gelebt? Denn eigentlich immer, wenn ich dieses Gebet gesprochen habe, bin ich von dem Bösen in mir ausgegangen. Ja? Erlöse mich, Herr, von dem Bösen, was in mir ist, was mich von dir trennt, die Schuld. Erlöse mich davon. Dabei liegt eine andere Perspektive von diesem Erlöse mich von dem Bösen. Bei diesem Gebet liegt offen auf der Hand. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das, was kommen wird, wovon Jesus in der Endzeitrede spricht, natürlich werden die Christen zu der Zeit, wenn das passiert, sich Erlösung davon wünschen. Und die Verheißung, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, es kann nicht bezogen gewesen sein auf die Leute, mit denen er gesprochen hat, weil wir wissen, die sind alle gestorben, bis auf Jesus, der auch gestorben ist, aber wieder auferstanden ist. Es kann wahrscheinlich nur gemeint sein, dieselbe Generation, die das alles sehen wird, was beschrieben ist, dieses ganze Schlimme, dieselbe Generation wird auch die Erlösung sehen, wird auch den Erlöser sehen. Wie komme ich jetzt darauf, dass wir etwas brauchen, um zu bestehen? Wenn wir uns Gedanken darüber machen, was wir haben und was wir brauchen, häufig erlebe ich, dass viele Leute sagen, ich brauche nichts mehr, ist alles gut. Wie komme ich darauf, dass wir vielleicht noch was brauchen können? In derselben Rede sagt Jesus kurz zuvor in Vers 20, und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab einen Plan, einen Zeitplan, und der Herr verkürzt die Tage. Und dann steht da, aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Damit Menschen gerettet werden. Was ist nötig, um zu bestehen? Wie halten wir diesen kommenden Druck aus? Wie halten wir den Druck vielleicht auch heute schon aus? Vielleicht erleben wir auch heute schon Druck. Ich sage, wir brauchen etwas, das Halt gibt. Stabilität, sowas Wurzeliges, ja, sowas, was tief und flach wurzelt, was hält. Und gleichzeitig etwas, was Momentum schenkt, ja, also Momentum heißt, dass etwas Fahrt aufnehmen lässt, dass etwas nicht so leicht zu stoppen ist. Etwas Dynamisches. Also die Frage nach dem Warum, die haben wir ja jetzt schon geklärt, aber was ist es, was wir brauchen? Und ich glaube, es sind verschiedene Sachen, deswegen auch Predigtreihe, aber heute will ich über einen bestimmten Punkt sprechen und das ist Treue. Ich glaube, wir brauchen Treue. Ich komme zu Punkt 2. Was ist Treue? Okay, was denkt ihr, in welches Buch schauen wir, um etwas besser zu verstehen, worüber wir uns unterhalten? Was denkt ihr? Habt ihr eine Idee, wenn es um Treue geht? Wo können wir reingucken?
Ja, Ruth
Okay, also Bibel. Sagen wir mal den großen Zusammenhang. Bibel, ja? Okay. Ich muss euch ein bisschen enttäuschen. Es kommt ein deutlich weniger wichtiges Buch, nämlich das bürgerliche Gesetzbuch. Das bürgerliche Gesetzbuch, ich zitiere Paragraph 242. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Krass, oder? Also Treu und Glauben in einem Gesetzbuch, in einem deutschen Gesetzbuch. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Dieser Ursprung von Treu und Glauben, das ist wirklich so ein geflügeltes Wort auch, ja, im Rechtssprech. Dieser Ursprung von Treu und Glauben geht aber noch viel weiter zurück. Ja? Also nicht BGB, ich glaube 1800 irgendwann kam das, sondern Bona Fides nennt sich das im Römischen Reich. Ein römischer Bürger bewies Treue im Rechtsverkehr. Ja? Daher kommt es. Das hieß, er war zuverlässig, er war anständig, er war integer. Und wenn wir heute über Treue nachdenken, dann, also mich hat das gestern Abend so getriggert bei einem Seminar, da hab ich so ein Bild bekommen, Treue ist so etwas Standhaftes, ja, so etwas Ausharren, etwas Felsiges, etwas Festes, etwas, was im Wind sich vielleicht bewegt, ja, hin und her bewegt, aber was hält. Um ein noch besseres Verständnis zu bekommen, komme ich zu Punkt 3, ein Bild und zwei Doppelbeispiele. Es gibt ein Bild, was die Bibel durchzieht, und das ist das Bild der Ehe. Ehe wird von Gott in seinem Wort immer wieder als Beispiel der Beziehung und Treue zwischen ihm und seinen Kindern genutzt. Jesus und die Braut, was die Gemeinde ist. Oder die Beziehung von Israel mit Hashem. Also Hashem ist ein anderes Wort für Gott, ja? Was die Juden benutzen. Ein Wort, wo ich sage, da ist noch ein bisschen mehr, ich empfinde da ein bisschen mehr Wärme, ja, bei dem Wort Hashem, ein bisschen mehr Wärme als jetzt bei Jahwe. Ja. Also die Beziehung zwischen Israel und seinem Gott und die Untreue Israels, der geistliche Ehebruch, ist ein Riesenthema. Hosea 9, Vers 1. Freue dich nicht, Israel, wie die Völker frohlocken, denn du bist deinem Gott durch Hurerei untreu geworden. Du hast gerne Hurenlohn genommen auf allen Korntennen. Was ich jetzt sage, habe ich theologisch noch nicht überprüft, aber es ist so eine Sache, die mich an etwas erinnert. Korntennen waren, glaube ich, Orte, wo halt Korn gedroschen wurde. Ja? Und das war häufig auf einer Anhöhe. Und ich erinnere mich, also wenn das gedroschen wurde, dann, wenn sich Spreu vom Weizen trennen sollte, ja, dann musste ja ein bisschen Wind sein, das war auf Höhen besser. Und Höhen waren klassisch der Ort, wo fremden Göttern gehuldigt wurde. Ja? Also ihr lest im Alten Testament ganz oft, ein König brach die Höhen ab oder brach sie eben nicht ab. Ja? Das war so der Ort, wo Israel fremden Göttern gehuldigt hat. Und das ist aber, ich komme auch, mir ist wichtig, dieses Bild, ja? Dieses Bild von, eigentlich haben sie die Ehe gebrochen, ja? Die Ehe mit Gott. Und das Alte Testament ist da so wertvoll, weil wir aus diesem Scheitern von Israel lernen können. Was haben sie falsch gemacht? Wir können ins Detail gehen, wir können schauen, was hat dazu geführt, dass sie sich abgewandt haben. Und wir lesen in der Bibel auch über zwei Doppelbeispiele der Treue. 2. Mose 32, Vers 11 bis 14. Folgendes ist passiert. Israel hat sich gerade ein goldenes Kalb gegossen, was sie anbeten. Und Gott offenbart Mose, dass er sie vernichten will. Er hat die Schnauze voll. Und wie reagiert Mose? Mose reagiert so. Mose versuchte, den Herrn zu besänftigen. Er sagte, Herr, mein Gott, warum willst du dem Zorn auf deinem Volk freien Lauf lassen? Du hast es doch mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten befreit. Sollen die Ägypter etwas sagen können? Der Herr hat die Israeliten in böser Absicht befreit. Er wollte sie nur in den Bergen töten und vom Erdboden verschwinden lassen. Bitte hör auf, so zornig zu sein und mach den Entschluss, deinem Volk etwas anzutun, wieder rückgängig. Denk an Abraham, Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben. Schließlich hast du ihnen unter Eid versprochen, ich lasse eure Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Sie werden das ganze Land, das ich ihnen versprochen habe, in Besitz nehmen und für immer behalten. Das ist so ein bisschen auch ein Trick von Mose, ja? Weil Gott hat, bevor Mose so reagiert, hat er gesagt, ich werde das Volk vernichten, aber ich werde mit dir ein neues Volk machen. Also dieses, du hast es Abraham, Isaak und Jakob versprochen, das wäre nicht vorbei gewesen, selbst wenn Gott seinen Entschluss durchgeführt hätte. Aber was ich sehe ist, also kommt, dann änderte der Herr seinen Entschluss und ließ das angedrohte Unheil nicht über sein Volk hereinbrechen. Aber was ich sehe ist, diese Treue von Mose zu dem Volk, ja, zu sagen, hey, nee, ja, der hat das ja auch gesehen, er hat auch gesehen, was schiefgelaufen ist. Aber er sagt, nee, komm, mach's nicht. Diese Liebe, diese Treue zu seinem Volk. Ein Spiegelbild im Neuen Testament, was Treue und Liebe zu seinem Volk angeht, ist Paulus. Der geht sogar so weit und sagt in Römer 9, Vers 3 und 4, unglaublich, ja, er sagt, ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandtschaft nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung. Ja, also er sagt, lieber sie als ich. Und das zweite Doppelbeispiel sind Jahwe und Jeschua, Jahwe und Jesus. 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und Jesus ist treu gegenüber seiner Berufung, die sein Vater ihm gegeben hat. Er ist treu sogar bis in den Tod. Mit Treu und Glauben vollzieht er seine Aufgabe. Wie ist das mit uns? Wie ist das mit uns? Treue im Dienen, Treue in der Ehe, Treue zur Gemeinde, Treue im Gebet, Treue dem Wort Gottes gegenüber. Und da sind wir bei Punkt 4. Treue wo? Treue wo? Da gibt es erstmal so die großen Linien, ja? Ich will sagen, die Rahmenbedingungen. Denn wo beweist sich Treue? Im Segen oder im Fluch? Beweist sich Treue im Segen? Ja, ich glaube da auch, denn Ablenkungen müssen auch ausgehalten werden. Ja? Wenn man ein großes Angebot hat, wenn man Ablenkung hat, wenn man Fülle hat, auch das kann einen untreu werden lassen. Aber auch im Schmerz, auch im Verlust. Treue unter Druck. Mich hat auf der Leiterschaftskonferenz in Leipzig von Willow Creek, hat mich eine Sache echt gepackt. Da hat jemand das schon mal gesagt in der Predigt, da hat jemand gesagt, einer der Referenten, denk mal darüber nach, was wirklich der größte Schmerz wäre an Verlust in eurem Leben hier auf der Erde. Denkt dann, setzt euch mit dem Gedanken mal auseinander. Stellt euch die Frage, was ist das Wichtigste hier auf Erden, wenn ich das verlieren würde? Wäre ich Gott weiter treu? Wäre ich Gott weiter treu? Lass uns etwas tiefer einsteigen. In was genau können, sollen wir treu sein? Ich will nochmal die Liste von vorhin wiederholen. Die ist nicht komplett, ja? Treue im Dienen, Treue in der Ehe, Treue zur Gemeinde, Treue im Gebet, Treue dem Wort Gottes gegenüber. Ich habe mir mal eins rausgenommen, Treue dem Wort Gottes gegenüber. Was das angeht, glaube ich, leben wir schon in herausfordernden Zeiten. Das ist mein Eindruck. Es greift eine Theologie um sich, die sagt, hey, alles ist möglich. Alles ist möglich. Wichtig ist, was du aus der Bibel herausliest. Nicht zwingend, was da steht. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Der Glauben, die Bibel passt sich deinen Wünschen an. Ihr Lieben, das macht Treue unmöglich. Denn ein beliebiges Ziel ist nicht für Treue geeignet. Ein beliebiges Ziel ist nicht für Treue geeignet. Es gibt eine Schriftstellerin, Charlotte Roth, eine Dänin, die schreibt in ihrem Buch, die Frau, die nicht an Gott glaubte und Jesus traf, sehr zu empfehlen. Anja liest das gerade und hat mir ein paar Sachen erzählt, Hammer. Eine Frau, die ohne externes Zeugnis zum Glauben kommt. weil Jesus ihr persönlich begegnet. Mega. Und sie schreibt in ihrem Buch, in einer übertoleranten Welt, wo alles möglich sein muss, findet keine Auseinandersetzung mehr über das statt, was ich glaube. Weil alles möglich ist. Alles ist richtig. Nichts ist falsch. Es ist so nicht mehr greifbar. Ja? Es ist Terrain, was rutschig ist. Ich sage, das ist spirituelle Anarchie. Und die führt zu spiritueller Verwahrlosung. Die kann euch auch im Anzug begegnen, ja? Nicht falsch verstehen. Also es ist nicht eine Frage der Optik. Es ist eine Frage der Geistlichkeit. Das ist spirituelle Verwahrlosung. Ich glaube, Treue sollte zur Grundprogrammierung unserer DNA werden. Oder sollte Grundprogrammierung unserer DNA sein. Ja? Also was unser ganzes Wesen atmet, das sollte Treue sein. Lukas 16, Vers 10a, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Ich komme zu Punkt 5, zum letzten Punkt, das Wie. Also so ein paar Spotlights, ja. Tradition zum Beispiel kann helfen, Treue zu üben. Aber wir müssen aufpassen, wir dürfen es nicht verwechseln. Treue ist nicht Tradition. Ja, Treue ist nicht Tradition. Es gibt eine Sache als Beispiel vielleicht, wo ich mich freue, dass wir hier da nicht so das Problem mit haben, aber ich kenne es aus anderen Kontexten. Thema Lobpreis. Ja? Ich glaube, wir sind zum Lobpreis aufgerufen. Ich glaube, wir sind dazu geschaffen. Ja? Aber wie dieser Lobpreis stattfindet, also da soll Treue sein, ja? Treue Gott dem Lobpreis gegenüber. Aber wie, welche Formen, das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann alter Choral sein, das kann Orgelmusik sein, das kann Rap sein, das kann moderne Worship-Musik sein, das kann klassische Musik sein, instrumental. Das sage ich, damit meine ich, Treue ist nicht Tradition. Ich will das aber nicht weiter ausrollen. Ich will mal ein starkes Bild bemühen, was nicht aus der Bibel ist, um vielleicht nochmal zu gucken, ist das greifbar, das Thema Treue. Und habe euch ein Video mitgebracht und denke, ihr werdet es vielleicht kennen. Einmal klicken, ja. Ich glaube, die meisten kennen es, oder? Winnetou und Old Shatterhand schwören sich Treue durch Blutsbruderschaft. Winnetou und Old Shatterhand schwören sich Treue durch Blutsbruderschaft. Ihr braucht keine Angst zu haben, wir holen jetzt nicht die Messer raus. Ja? Und ich bin froh, dass die Jungs von Water nicht hier sind, die würden wahrscheinlich gleich auf ganz komische Ideen kommen. So schätze ich die ein. Ist einfach nur mal so ein Bild, ja, was einem hilft, so zu verstehen, was heißt eigentlich Treue und wie kann das funktionieren. Natürlich geht es nicht darum, Blutsbruderschaft zu schließen, sondern was daraus folgt. Ja, also das gegenseitige Unterstützen und Helfen und füreinander da sein. Ich habe das mal gegoogelt, wie werde ich treu? Und dann hatte ich ein bisschen Sorge, was ist, wenn Anja jetzt gerade um die Ecke kommt, meine Frau, und guckt, was ich gerade bei Google eingebe. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist interessant, wenn man dann guckt, was da kommt. Ja? Es sind interessante Ergebnisse. Spaß beiseite. Aber es ist wirklich eine Frage, wie schaffe ich es im Heute, wie schaffe ich es im Morgen, treu zu sein? Wie pflege ich Treue? Und ich möchte jetzt Pöschi mal zitieren. Andreas Pöschmann, der hier vorne sitzt. Es ist nämlich eine Kombination aus zwei Sachen. Und bei eins wirst du dich vielleicht wiederfinden. Man muss sich mal was schenken lassen. Man muss sich mal was schenken lassen. Und Treue ist auch ein Geschenk. Wie komme ich da drauf? Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, Treue ist etwas, was automatisch kommt, wenn wir Beziehung zum Herrn haben. Wenn wir in diesem Bild der Frucht am Weinstock hängen, dann ist das ein Geschenk, was kommt. Aber Treue ist nicht nur das, sondern Treue ist auch was Zweites. Treue ist auch etwas, was man erarbeiten darf.
Hörschi? Du hattest bloß die Hälfte meines Satzes.
Okay.
Okay. Erst lasse ich mir klar werden und dann lasse ich mir es schenken.
Okay, sehr gut. Dann passt es ja sogar noch besser.
Okay. Ich lasse mir es erst klar werden und dann lasse ich mir es schenken. War das deutlich genug?
Ja. Sehr gut. Okay. Genau, also sich schenken lassen ja, aber sich auch erarbeiten. Und wie geht erarbeiten? Das ist ein Stück weit, also das Schenken lassen ist ein Stück weit, sich das auch bewusst zu machen, ja, es klar werden lassen, bewusst zu machen, ich bin zu Treue berufen. Ja, das gehört zu mir. Das ist natürlich. Und das Erarbeiten ist, es gilt danach zu streben, sich danach auszustrecken, Gottes Gegenwart zu suchen, im Gebet, im Wort, in der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Denn wir sind alle Blutsgeschwister. Wir sind Blutsbrüder und Blutsschwestern. Nur, dass nicht wir, sondern Jesus sein Blut vergossen hat. Und das die Grundlage ist, damit wir Brüder und Schwestern sein können. Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wisst ihr, ich bin überzeugt, dass Treue auch eine Frage der Entscheidung ist. Ganz nüchtern, ganz trocken. Einfach eine Frage der Entscheidung. Jemanden etwas zum Zuhause, zur Heimat zu machen. Zu sagen, da gehöre ich hin. Das ist mein Zuhause. Gott erkennen. Treue üben heißt auch, sich zu überwinden. Heißt auch, sich Sonntag früh um 10 oder wenn 10 wollen wir ja schon hier sein, spätestens um 9 aus dem Bett zu pellen. Ja? Bei der Kälte sich auf den Weg machen. Das heißt auch, sich zu überwinden. Ganz nicht nur geistlich, nicht nur irgendwie abgespaced in irgendeiner, weiß ich nicht, theologischen Form, sondern ganz praktisch zu sagen, nee, hier komme ich her. Da gehöre ich hin. Und sich des Gegenübers zu vergewissern, auch in der Gemeinde. Boah, es ist so cool, ja. Also das nach dem Gottesdienst zu sehen, ja, wenn ihr euch anschaut und wenn ihr miteinander sprecht und wenn, oder wenn eine Fröhlichkeit da ist, jemanden zu sehen, ja, den man erwartet hat, das, boah, das ist toll. Sich des Gegenübers zu vergewissern, mit dem ganzen Sein zu sagen, ich sehe dich. Ich sehe dich, das ist damit gemeint. Das sagt nicht nur Gott, ich sehe dich, sondern wir sagen das aus der Kraft des Heiligen Geistes zu unserem Bruder, zu unserer Schwester, ich sehe dich. Wir gehören zusammen, wir sind Blutsgeschwister. Sein Blut. Ich komme zum Ende. Ich habe eine Frage für euch zum Schluss. Mal gucken, ob es jemand weiß. Was haben die Schweizer Grenadiere, die ukrainische Stadt Lviv und das United States Marine Corps gemeinsam? Wenn ihr das wisst, dann falle ich um, nicht? Wisst ihr es? Also die Schweizer Grenadiere, die ukrainische Stadt Lviv und das United States Marine Corps. Welche Gemeinsamkeit gibt es? Sie haben alle dasselbe Motto. Sie haben alle dasselbe Motto, nämlich Semper Fidelis. Das ist Latein und heißt für immer treu. Semper Fidelis oder die Kurzform Semper Fi. Für immer treu. Liebe Geschwister, das will ich uns heute am Ewigkeitssonntag gerne zurufen. Für immer treu. Semper Fi. Amen.